أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Die Jugend von heute, das ist so ein Slogan, was jeder von uns schon mal entweder gehört hat oder selber verwendet hat. Und wenn man das sagt, meint man es eigentlich immer negativ. Wenn man sagt, die Jugend von heute, meint man eher damit eine Generation, die faul ist, die keinerlei Ziele hat, die verwahrlost ist, die verwöhnt ist, die keinerlei, die gefühlt alle wollen Influencer werden, keiner will so richtig arbeiten. Es ist einfach kein Verlass auf diese Generation, auf diese Jugend. Öfters hört man ja diesen Unterton, wenn man sagt, die Jugend von heute. Speziell, wenn wir uns das Leben allgemein anschauen, je fortschrittlicher wir werden, je höher technologisch entwickelter das Leben des Menschen ist, umso komplizierter, umso komplexer scheint das Leben. Und umso mehr ist diese neue Generation, diese Jugend von heute, mit diesem Thema schon von früh an vertraut, beziehungsweise von früh an kommen sie in Kontakt mit dieser Komplexität des Lebens. Das heißt, die sozialen Kontakte ändern sich beispielsweise. Diejenigen, die beispielsweise Kinder der 90er sind, wie man so schön sagt, oder die in den 80ern geboren worden sind, die kennen das. Es gab eigentlich keine Tage, wo man zu Hause geblieben ist. Man wollte immer rausgehen. Man wollte immer rausgehen, mit Freunden was unternehmen, Sport machen, irgendwas draußen unternehmen. Heutzutage ist es genau andersherum. Man muss die Kinder dazu zwingen, mal rauszugehen und frische Luft zu schnappen, weil sie die ganze Zeit zu Hause hocken, entweder vor der PlayStation, vor dem PC oder am Smartphone und so weiter und so fort. Das heißt, Zeiten haben sich geändert. Und dementsprechend, wenn jetzt nun die ältere Generation auf diese Jugend von heute schaut, schaut sie mit einem Blick des Unverständnisses. Natürlich. Sie selber sind in einer anderen Zeit groß geworden. Sie kennen das Leben anders. Sie können es sich nicht vorstellen. Was macht man nur 24 Stunden im Zimmer vor dem Smartphone? Was ist so spannend an diesem Smartphone, dass man da 3-4 Stunden dran hängt? Was ist so spannend daran, dass man 4-5 Stunden in Instagram hängt oder auf TikTok oder YouTube und so weiter und so fort? Sie verstehen das nicht. Und das ist völlig klar, weil unsere Eltern, weil die ältere Generation, sage ich mal, in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, wo es sowas nicht gab. Sie kennen diese Angelegenheiten eventuell nicht so wie die Jugendlichen, die selber damit aufgewachsen sind. Deshalb allgemein, wenn wir die Älteren schauen, was sagt ihr zur Jugend, werden wir sehen, dass ein Großteil der älteren Generation immer die Jugend kritisieren wird. Das ist aber, um es vorwegzunehmen, kein neues Phänomen. Es war schon immer so, dass die Älteren die Jüngeren kritisiert haben. Das ist etwas Normales, könnte man sagen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, werden wir immer wieder das Gleiche feststellen. Die Älteren kritisieren die Jüngeren. Warum? Aus den genannten Gründen. Weil die Älteren, die ältere Generation, die Generation, die davor war, in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, eine andere Zeit gelebt hat und dementsprechend es nicht verstehen kann, wieso die neue Generation anders lebt, als sie gelebt haben. Wobei die Imame der Ahl-Bayt a.s. dies eigentlich ganz klar und deutlich gesagt haben, Imam Sadr a.s. gemäß einer Überlieferung, wenn ich mich recht entsinne, dass er sagte, die Menschen sind ihrer Zeit näher als ihren Vätern. Was bedeutet das? Das heißt, der Jugendliche ist seiner Zeit, in der Zeit, in der er aufwächst, näher als zu seinem eigenen Vater, zu seiner eigenen Mutter. Wieso? Weil er in dieser Zeit aufgewachsen ist. Das ist seine Zeit. Diese Zeit durchlebt er. Die Situationen kennt er. Das ist das, was er gerade durchmacht. Das, was unsere Eltern durchgemacht haben, das können wir vielleicht nur von Erzählungen oder von, keine Ahnung, alte Videoaufnahmen oder wenn wir bei der Großmutter sind, dass sie uns erzählt, früher vor 50 Jahren war das so und so. Mehr haben wir kaum Kontakt darüber oder haben kaum etwas damit zu tun letztendlich. Daher, wenn wir die Älteren fragen, wenn es beispielsweise Texte gibt oder Abhandlungen oder allgemein jemanden fragt, die Älteren, was hältst du von der Jugend von heute? Manche kommen und sagen, deren Aufmerksamkeitsspanne ist so klein wie die von einem Goldfisch. Vortrag eine Stunde, vergiss es. Gib mir ein TikTok-Video von einer Minute. Eine Minute ist auch schon zu viel. Ich will die ganze Welt verstehen in 30 Sekunden. Etwas dauert ein bisschen zu lange. Ich habe keine Geduld. Schnell weiterscrollen, schnell weitergucken. In einer schnellen Zeit lebt man heutzutage. Die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man ein Video oder etwas länger als 2 Minuten sieht, dann hat man schon gar keine Lust mehr, die Gedanken schweifen ab. Deswegen fällt es auch vielen Jugendlichen tatsächlich immer schwerer, Bücher zu lesen. Wieso? Wenn du liest, deine Aufmerksamkeit muss die ganze Zeit bei diesem Buch sein. Nach 2 Seiten ist es vorbei. Wieso? Weil wir die ganze Zeit daran gewöhnt sind, am Smartphone zu sitzen, Instagram aufzuhaben, ein Post nach dem anderen. Höchstens 3, 4, 5 Sekunden, wenn etwas spannend ist, dann lesen wir uns noch die Kommentare durch und machen ein Herzchen drunter oder fangen an zu diskutieren, beleidigen den und machen dies und jenes, scrollen dann direkt weiter. Das heißt, wir merken, wir beschäftigen uns mit einer Sache gar nicht mehr so lange. Ganz kurz, immer ganz schnell, alles muss ganz schnell gehen. Was glaubt ihr, wieso TikTok so erfolgreich ist beispielsweise? YouTube ist im Vergleich schon fast gar nichts mehr, ist für die Oldies, sage ich mal, genauso wie Facebook. Facebook ist auch schon ausgestorben, könnte man sagen. YouTube ist auch, wird immer weniger genutzt. Ja, für längere Videos, für etwas Größeres, sage ich mal, wird es genutzt. Aber wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, sehr viele Jugendliche hängen an TikTok. Warum? Was ist der Grund dafür? Die Entwickler sind nicht blöd. Die wissen ganz genau, diese Jugendlichen, die wollen schnell sein. Die sind schnelllebig. Lasst uns eine Plattform entwickeln, wo wir Videos machen, die 1 Minute gehen. 3 Minuten. Jetzt, glaube ich, vor kurzem haben die jetzt diese neue Regel mit 10 Minuten eingeführt. Lasst uns so etwas machen und das ging auf. Das Konzept ging vollkommen auf. Wieso? Alle Jugendliche gehen auf TikTok, ein Swipe nach dem anderen. Lustig, lustig, der prankt den, der verarscht den, der schmeißt Müll auf den, der macht den auf den. Okay, schön weiter, okay, fertig. 3, 4 Stunden, schaut man auf die Uhr, hat man 3, 4 Stunden damit verschwendet. Wo ist diese Zeit auf einmal hin? Manche sagen also, die Jugend von heute, keinerlei Aufmerksamkeit. Andere sagen, das ist die Generation Zombie. Wieso? Generation Zombie? Sie starren, nur so. Sie laufen auf der Straße, direkt so. Keinerlei Emotion, keinerlei Freude, kein gar nichts. Depressiv, Selbstmordgedanken teilweise, wenn man auf Instagram sich selber mit anderen Leuten vergleicht. Generation Zombie. Viele haben also mit dieser Generation, sage ich mal, abgeschlossen oder haben, sage ich mal, ein sehr, sehr schlechtes Bild davon. Was aber nicht richtig ist, das, was wir gerade aufgezählt haben, vieles trifft zu, ja. Aber das muss alles aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Wir als, ich bin jetzt 34, okay, wir als ältere Generation, was jetzt aber auch nicht so stimmt, ich bin ja auch damit groß geworden, aber die ältere Generation, unsere Eltern. Wenn wir schauen wollen, was die Ursachen dieser Probleme eigentlich sind, warum ist das so heutzutage mit der Jugend? Warum verfallen die überhaupt diesen Dingen? Wir müssen über die Ursachen sprechen. Wir müssen über die Jugend sprechen und schauen, was sind ihre Stärken und was sind ihre Schwächen. Kann es sein, dass die Jugend von heute, und wenn ich sage übrigens Jugend von heute, ja, das ist jetzt nicht so klar definiert, was ist Jugend von heute? Also wenn ich sage Jugend von heute, meine ich so in der Regel diejenigen, die zwischen 1998 und 2013 so geboren sind. So zwischen 10 und 25 Jahre ungefähr. Das ist so die wichtigste Generation, die wir derzeit haben, auf die wir aufbauen. Ja, und manch einem wird vielleicht übel, wenn er dran denkt, dass diese Generation irgendwann unsere Rente zahlen muss. Dann wird einem schon bange. Aber wenn wir Jugend von heute, Generation sprechen, dann meinen wir so, die zwischen 98 und 2013 geboren sind. Und das trifft sicherlich auf einige zu, die hier auch anwesend sind. Kann es sein, dass diese Jugend nur Schwächen hat, nur Probleme, nichts davon richtig, nichts davon gut ist? Das kann nicht sein. Auch diese neue Generation, sage ich mal, diese neue Jugend, die heranwächst, auch die hat Stärken. Stärken gegenüber der älteren Generation, ohne Zweifel. Eines der Stärken beispielsweise, was man immer wieder beobachten kann, ist, dass beispielsweise der Punkt Rassismus immer weniger eine Rolle spielt, bis gar keine Rolle spielt. Unter den Jugendlichen sieht man beispielsweise gemischte Ethnien, alle möglichen Leute sind zusammen und haben keinerlei Probleme miteinander. Bei der älteren Generation spielt das doch eine etwas größere Rolle. Man erkennt es auch daran, dass die Jugend keinerlei Probleme mit anderen Nationalitäten hat. Wenn beispielsweise jemand kommt, ein Araber als Beispiel, findet eine türkische Frau, die von der Religion, vom Charakter, von Moral her gut ist, er hat kein Problem, sie zu heiraten. Er sagt, ist mir egal, ob jetzt türkisch oder arabisch oder was auch immer. Moral ist gut, Religion ist gut. Der Prophet sagte, wenn eine Frau oder wenn ein Mann kommt, dessen Moral und Eigenschaften der Religion euch gefallen, dann verheiratet ihn. Er hat kein Wort von Nationalität erwähnt, beispielsweise. Das heißt, wir sehen in dem Punkt, ist es gut. Ein guter Punkt, den wir bei der Jugend beobachten können. Ein anderer Punkt beispielsweise, Zusammenhalt, Zusammenarbeit, ist auch ein Punkt, der wesentlich stärker ist. Ein anderer Punkt, die Jugend von heute, ja, ihr wisst jetzt, wen ich meine, die Jugend von heute hat einen geschärften Blick für die Umwelt beispielsweise, für Klimawandel, Klimaänderung, Umweltschutz und so weiter. Ich meine jetzt nicht damit die Leute, die sich hier auf der Straße kleben und Leute daran hindern, zur Arbeit zu kommen. Noch meine ich diese militante Veganerin, die die Leute da die ganze Zeit ärgert mit diesem rosa Schweinchen da oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das meine ich gar nicht. Die machen sich lächerlich. Das ist Extremismus. Extremismus rührt von Dummheit. Nein. Aber man merkt allgemein, dass ein größeres Umweltbewusstsein schon da ist. Merkt man teilweise auch in den Moscheen, dass die junge Generation zu den Älteren geht und sagt, ey, schaut mal, zu Muharram, zu Ashura, diese ganzen Wasserflaschen aus Plastik hier, das ist nicht richtig, das ist Umweltbelastung, das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Jemand kommt, trinkt einen Schluck daraus und lässt die Wasserflasche auf dem Boden liegen, jemand läuft rum, sammelt alles ein und schmeißt alles weg. Das ist nicht richtig, lasst uns das irgendwie ändern. Und es gibt bereits Moscheen und Gemeinden, wo ein neues Konzept entwickelt wurde, damit das eben nicht mehr vorkommt. Das ist etwas, was gut ist. Und selbst wenn wir uns den Islam anschauen, der Islam betont, dass wir auf die Umwelt achten sollen. Was viele nicht wissen, wir belächeln das öfters, wenn jemand kommt und sagt Umwelt und schont die Umwelt und passt darauf auf und schmeißt nicht Plastik beispielsweise einfach so weg, recycelt mehr. Man lacht darüber, man nimmt es nicht so wirklich ernst. Obwohl der Islam selber, wenn wir uns die Überlieferung anschauen, großartige Überlieferungen darin finden, wenn es um Umwelt geht, Umweltschutz. Wir sehen beispielsweise, es ist... man soll bestimmte Baumarten nicht fällen, als Beispiel. Wir haben Überlieferungen, die sagen, wer einen Baum pflanzt, dem wird das als Gottesdienst gezählt. Du pflanzt einen Baum, du sorgst dafür, dass die Umwelt stärker, dass die Umwelt besser wird. Das wird als Gottesdienst aufgezählt. Der Islam sagt, wie wir mit Ressourcen umgehen sollen, dass wir Ressourcen schonen sollen, mit Ressourcen verantwortungsvoll umgehen sollen. Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salatullahi wassalamu alayhi, macht es uns vor. Was viele vielleicht gar nicht wissen und noch nie gehört haben. Als er Khalif wurde, hat er seinen Gouverneuren Briefe geschrieben. Und in diesem Brief hat er unter anderem gesagt, wenn ihr schreibt, dann schärft euren Stift. Wenn ihr Zeilen schreibt, dann verringert den Abstand zwischen den Zeilen. Und vermeidet zu viel Geschreibe, kommt auf den Punkt. Was will der Imam sagen? Schärft euren Stift, damit nicht so viel Platz verloren geht. Verringert den Abstand zwischen den Zeilen, damit ihr mehr auf dieses Blatt Papier schreiben könnt, damit ihr nicht so viele Ressourcen verschwendet. Kommt zum Punkt, ohne großartige Einleitung und so weiter. Das, was ihr sagen wollt, schreibt es schnell auf, kommt zum Punkt. Der Imam, was will er damit sagen? Er will sagen, geht mit Ressourcen verantwortungsvoll um. Ja, wir werden jetzt keine Überlieferungen finden, die sagen, Plastik geht damit sorgsam um, geht das recyceln. Das gab es damals nicht. Wir haben aber die Prinzipien der Imame, der Ahlul Bayt, die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der uns ein Prinzip deutlich macht, nämlich geht verantwortungsvoll mit Ressourcen um. Und das ist etwas beispielsweise, wofür die junge, neue Generation einen geschärfteren und besseren Blick hat. Deshalb, der Islam preist in mehreren Situationen die Jugend. Diese Jugend, diese junge Generation, der Islam preist sie, der Islam lobt sie. Warum? Wenn wir uns beispielsweise anschauen, wer waren diejenigen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als allererstes unterstützt haben? Wer war der Erste, der ihm zur Seite stand? Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Wie alt war er? 10 Jahre alt. Wenn wir über Bilal, Abu Dharr, der Bruder von Imam Ali alaihi salam, Ja'far al-Tayyar, wenn wir über diese Persönlichkeiten reden, glaubt nicht, das waren alte Männer mit weißen Bärten. Nein, das waren junge Leute. Junge Leute, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als erstes unterstützt haben. Deshalb, wir sehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung sagte, die liebste Schöpfung Gottes. Und das sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht einfach so. Er sagt, die liebste Schöpfung Gottes. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, die liebste Schöpfung davon ist ein Jugendlicher, der im Dienste Gottes aufsteht, macht, tut. So wie hier beispielsweise die Organisatoren, diejenigen, die hier anwesend sind, ein Jugendlicher, die alle Möglichkeiten haben, die in diesem Land alle möglichen Freiheiten haben, die ganz genau wissen, wenn meine Eltern mir etwas verbieten, ich kann die Polizei rufen, ich kann Jugendamt gehen, ich kann machen, was ich will. Die aber von sich aus sagen, ich spüre eine gewisse Verantwortung gegenüber meinem Propheten, gegenüber den Imamen der Ahlul Bayt, alayhi salam. Ich will aus meinem Leben etwas machen. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich dieser Gesellschaft etwas zurückgebe. Dafür verantwortlich, dass ich mich selber bilde, in die Moscheen gehe, Programme besuche, damit ich diese später an meine Kinder weitergeben kann. Und als wir hier damals vor 10 Jahren oder so mit diesem Programm angefangen haben, kamen selber Eltern zu mir und haben sich bedankt und gesagt, unsere Kinder haben angefangen, uns im Gebet zu korrigieren, weil sie hier die Angelegenheiten des Gebets gelernt haben. Wo, wenn nicht an diesen Orten? Deshalb der Prophet. Allah, 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 Deshalb das Siegel der Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, die beste Schöpfung, die liebste Schöpfung Gottes ist ein Jugendlicher, der im Dienste Gottes handelt. Der sagt, ich mache dies für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er diese Jugendlichen betrachtet, spricht er zu den Engeln und sagt, schaut auf diesen Jugendlichen, was er alles tut. Gegenüber den Engeln kann Allah subhanahu wa ta'ala über alle möglichen Geschöpfe sprechen. Er kann sagen, schaut her, wie groß mein Universum ist, schaut her, wie groß die Sonne ist, schaut her, wie groß die Planeten sind. Er sagt, oh, meine Engel, schaut auf diesen Jugendlichen, der zu seinen Gelüsten Nein sagt und nachts beispielsweise im Gebet zu mir aufsteht oder aber in meinem Dienste handelt und so weiter und so fort. Deshalb auch andere Überlieferungen, wie beispielsweise von Imam As-Sadiq a.s. wird berichtet, dass er gesagt haben soll, wer den Koran liest und er ist ein gläubiger Jugendlicher, so vermischt sich der Koran mit seinem Fleisch und seinem Blut. Was gibt es Schöneres, als wenn wir die Worte Gottes rezitieren und diese vermischen sich mit unserem Fleisch und unserem Blut. Das heißt, wir werden eins mit dem Koran, mit anderen Worten. Warum? Weil je jünger der Mensch ist, umso mehr kann er auffassen, umso mehr handelt er danach. Das heißt, wenn er den Koran liest, umso mehr lebt er den Koran letztendlich. Deswegen betont der Imam a.s., er sagt, wer als Jugendlicher den Koran liest, dessen Fleisch oder der Koran vermischt sich mit seinem Fleisch und seinem Blut. Und dann spricht der Imam weiter und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihn zu den Rechtschaffenen, Ehrenhaften und der Koran wird ihm ein Beschützer am Tage des Gerichts sein. Der Imam a.s. hätte jede mögliche Menschengruppe ansprechen können, aber er selber hat die Jugendlichen betont, wenn der Jugendliche das macht. Als Beispiel, einer der Gefährten von Imam Sadiq a.s., Abu Ja'far al-Ahwal beispielsweise, kam einst zu Imam Sadiq a.s. und der Imam fragte ihn, du bist mit den Leuten unterwegs, du sprichst mit ihnen über die Religion, du lädst sie ein. Wie ist die Entwicklung? Haben die Leute Interesse zur Religion? Sprechen sie gerne über den Islam? Erzähl mir. Er sagte, um ehrlich zu sein, die Leute haben kein wirkliches Interesse an der Religion. Sie interessieren sich nicht wirklich für den Islam. Der Imam a.s., was sagte er zu ihm? Er sagte, lasst die Älteren, geht zu den Jüngeren, geht zu der jüngeren Generation, denn sie sind eher bereit, der Wahrheit zu folgen. Oder wenn sie die Wahrheit sehen, dann eilen sie eher zur Wahrheit als die Älteren. Ja, das heißt nicht, dass die Älteren schlecht sind oder sowas. Nein, die Älteren haben ihre Erfahrungen, wir profitieren von diesen Erfahrungen. Aber der Imam sagt, wenn du diese Religion weiterbringen willst, geh zu den Jüngeren. Sie werden das akzeptieren, sie werden es annehmen und sie werden ihre Energie darin stecken, um diese Religion zu verbreiten. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es Jugendgruppen gibt. Das ist der Grund dafür. Der Imam selber sagte, geht zur Jugend. Und wenn das von uns ausgeht, wenn die Jugendlichen etwas für Jugendliche machen, was kann es Schöneres sein? Weil letztendlich diese Religion eine Amane ist, ein anvertrautes Gut ist vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, von den Imamen der Ahlul Bayt, alaihi salam, das wurde in unsere Hände gelegt. Der Prophet hat ein Großteil seines Lebens dafür geopfert, damit diese Religion bestehen bleibt. Imam Ali hat auf sein Recht verzichtet, damit diese Religion bestehen bleibt. Imam al-Hassan wurde vergiftet, damit diese Religion bestehen bleibt. Imam al-Hussein hat sich geopfert und seine Familie, damit diese Religion bestehen bleibt. Sie alle haben geopfert, 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 damit wir heute unsere Hand strecken können und sie uns den Islam geben können und sagen, passt darauf auf bitte. Wir haben viel dafür getan, dass ihr heute den Islam habt, passt bitte darauf auf. Speziell ihr in einem fremden Land, ihr habt eine große Verantwortung. Und hier sind wir und müssen dieser Verantwortung nachgehen. Deshalb sehen wir diese Generation, diese Jugendlichen, diese Jugend von heute, diese Jugend an sich wird gelobt und gepriesen vom Islam. Es ist eine wichtige, notwendige Jugend, weil in deren Hände die Zukunft liegt, könnte man sagen. Genauso wie wir jetzt einige Stärken erwähnt haben, müssen wir auch einige Schwächen ansprechen von der Jugend der heutigen Zeit, die heutige Jugend. Ohne Zweifel ist einer der größten Schwächen der heutigen Zeit, der Jugend, sie sind verwöhnt und haben keinerlei Geduld. Viele kennen diese Punkte. Wir bestellen etwas bei Amazon, Amazon Prime. Wieso? Damit es entweder heute am selben Tag oder morgen ist. Und wehe, es kommt nicht morgen, ich brauche es unbedingt, es muss sofort jetzt da sein. Vor ein paar Jahren, die Älteren erinnern sich, hatten wir Glück, wenn ein Paket vielleicht in einer Woche angekommen ist. Wenn es überhaupt angekommen ist. Heute, wenn es sich um einige Stunden verspätet, gibt's ein Riesenproblem. Wir fühlen uns schlecht, wir sind schlecht drauf, jemand spricht uns an, lass mich in Ruhe, ich bin heute sauer, warum? Mein Paket ist 3 Stunden zu spät angekommen. Der Fahrer hat sich verspätet, mein Paket ist nicht auffindbar, es kommt morgen. Das heißt, die Maßstäbe haben sich komplett geändert. Bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Ereignisse, kommen wir nicht damit klar. Wir haben vergessen, was unsere Eltern und Großeltern durchgemacht haben. Sprecht mit euren Eltern. Sagt, was habt ihr damals im Libanon durchgemacht, zur Zeit des Krieges beispielsweise? Die, die woanders gelebt haben, woanders groß geworden sind, ein Gelehrter selber erzählt, er sagt, mein Großvater, also der Großvater von dem Gelehrten, der es erzählt, er sagt, es gab Tage zu Hause im Irak vor ungefähr 70 Jahren, da hatten wir nicht mal ein Brotkrümel zu Hause zu essen. Wir hatten nichts zu essen da. Nichts zu essen. Sodass der Urgroßvater, also der Vater von ihm, er meinte, er war so hoffnungslos und es war so aussichtslos. Was hat er gemacht? Er ist zum Schrein von Imam al-Hussein a.s. gegangen und hat dort Salat al-Ju' gebetet. Im Fiqh haben wir ein Gebet, das nennt sich Salat al-Ju', das Gebet des Hungers. Womöglich hat noch niemand etwas von diesem Gebet gehört. Wir haben im Islam Gebete, beispielsweise Gebet, wenn es trocken ist, dass es regnen soll. Das haben vielleicht einige schon mal gehört. Es gibt ein Gebet, dass es regnen soll. Es gibt ein Gebet, wenn du Hunger hast, sollst du es verrichten. Wir haben es noch nie gehört. Wieso? Weil wir es noch nie gebraucht haben. Hatte schon mal jemand so starken Hunger, dass er nichts zu Hause zu essen hatte? Absolut gar nichts und hungrig schlafen musste? Und stell dir vor, du als Familienvater, deine Frau kommt zu dir mit den drei Kindern beispielsweise und sagt, wir haben alle Hunger. Was ist das für ein Druck auf den Mann? Was ist das für ein Druck, den er dann in diesem Moment hat und er kann nichts machen? Wo soll er denn Essen holen? Er ist zum Schrein gegangen, er hatte keine andere Möglichkeit und hat Salat al-Ju' gebetet. An diese Sachen müssen wir uns erinnern, beziehungsweise an diese Sachen müssen wir mal denken, wenn wir in unserem Lieblingsrestaurant sind und er gerade keine Barbecue-Soße hat. Bevor wir anfangen, uns mit ihm zu streiten, wo ist meine Lieblingssoße? Die Tomaten sind zu lapprig, die Gurken sind zu ölig, was auch immer. Und es gibt Leute tatsächlich, die da hingehen und erstmal, ich sag mal, so eine Doktorarbeit aus einer Dönerbestellung machen. So viel Salat muss rein, von dem Rotkohl so viel, von dem Salz so viel, Zitrone nicht, dafür muss das, dafür, es darf nicht zu knusprig sein. Es gab, unsere Eltern haben Situationen durchgemacht, wo sie nicht mal ein Brotkrümel hatten. An sowas müssen wir uns erinnern. An sowas müssen wir denken, wenn wir nächstes Mal kurz davor sind, auszurasten, weil unser Lieblings-Sushi-Laden jetzt beispielsweise nicht diese, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so aus, ihr wisst, was ich meine, irgendwas Bestimmtes hat, keine Ahnung, mit Lachs oder was auch immer. An solche Situationen haben unsere Eltern durchgemacht, haben unsere Großeltern durchgemacht, damit wir heute hier sind. Deshalb müssen wir uns daran erinnern, wenn es also bestimmte Erschwernisse gibt, dass wir auch dran denken, Moment mal, die Welt geht nicht unter, wenn mein Paket morgen kommt. Die Welt geht nicht unter, wenn er jetzt aus Versehen mehr Tomaten reingemacht hat und ich habe ihm gesagt, da sollen keine Tomaten drin sein. Ich brauche jetzt nicht mich anzustellen oder sonst irgendwas zu machen. Khalas, kein Problem. Ich bleib ruhig, alles gut. Die Welt ist nicht untergegangen, die Sonne geht noch auf, ich habe noch meinen Job, ich bin noch gesund. Es ist nichts passiert. Und das ist das, wo man manchmal denkt, der Jugendliche hat den Eindruck, dass wenn irgendetwas nicht so läuft, wie er es will, dass die Welt untergeht. Dass Yawm al-Qiyamah ist, ohne vorher die Erscheinung des Imams zu haben beispielsweise, so nach dem Motto. Nein, es ist alles in Ordnung, bleib ruhig. Du wirst trotzdem satt, inshallah. Du wirst trotzdem das Essen bekommen. Dein Paket wird trotzdem irgendwann ankommen. Zwar ein bisschen später. Üb Geduld. Wo ist das Problem? Das war der erste Punkt, den man erwähnen könnte. Nämlich, dass die Jugend von heute verwöhnt ist, keine Geduld hat. Die zweite Schwäche rührt direkt aus der ersten Schwäche hervor. Sie ertragen keine Schwierigkeiten. Die kleinste Schwierigkeit, die einem passiert, die Welt geht unter. Die kleinste Schwierigkeit, man wird depressiv, man zieht sich zurück, man hat dann keinerlei Kontakt mehr mit Familie und Freunde. Wieso? Heute, ich hab das neue Call of Duty vorbestellt, aber ich hab's nicht mehr bekommen. Ich muss jetzt zum Laden gehen und es dort kaufen. Boah, Musribata, wie konnte das passieren? Und Sachen, die keine Schwierigkeit sind, erachten wir oder machen sie zu Schwierigkeiten. Wieso? Weil wir so verwöhnt sind, Punkt 1, dass wir jede Kleinigkeit als Problem sehen, als großes Problem. Sodass, wenn ein wirkliches Problem kommt, wir keinerlei Erfahrung damit haben, wie wir damit umgehen sollen. Wir denken, die Welt geht unter. Deswegen, es gibt manche, oder es gibt einen Gelehrten, der mal eine interessante Geschichte erzählt hat. Er meinte, er war mal irgendwo unterwegs, und jemand kam zu ihm und hat ihm eine bestimmte Geschichte erzählt. Er war damals Student und er hatte einen Mitbewohner. Also stellt euch vor, eine WG, zwei Studenten leben da, sind beide gläubig, beide Muslime, beide beten zusammen, beide sind religiös, praktizierend. Aber sie haben in einer Stadt gelebt, wo es kein Halalfleisch gab. Oh, ganz schwierig. Es gab kein Halalfleisch in der Nähe. Sie mussten einige Stunden fahren, um an Halalfleisch heranzukommen. Ihr kennt das, diejenigen, die studiert haben, woanders hingezogen sind. Man geht vielleicht in eine etwas fremde Stadt, etwas weite Stadt, um dort zu studieren. Und vielleicht gibt es dort keine Halal-Läden beispielsweise. Das war in dem Fall so. Er sagte, ein Monat war alles okay, zweiter Monat war alles okay. Er meinte, plötzlich, mein Mitbewohner wurde unruhig. Er sagte, was soll das? Ich will jetzt Fleisch essen, ich will Chicken Nuggets essen. Wie kann ich leben ohne Chicken Nuggets? Ich will Burger essen. Wie kann ich jetzt, zwei Monate habe ich es jetzt ausgehalten, aber ich brauche das, ich will das haben. Er sagte, wie, es gibt ja keine Halal-Läden, was sollen wir machen? Er sagte, okay, ich schreibe dem Büro meines Marjas und frage ihn, ich erkläre ihm unsere Situation, was wir durchmachen müssen und vielleicht gibt es eine Lösung. Also, er hat sich hingesetzt, hat eine E-Mail verfasst an das Büro seines Marjas, hat geschrieben, wir leben in einer Stadt, wo es kein Halal-Fleisch gibt, ich will aber Chicken Nuggets, ich habe so Bock auf Burger, gibt's aber nicht, es gibt nur Haram-Fleisch hier, was kann ich machen? Die Antwort kam natürlich zurück, hast du Zugang zu anderen Nahrungsmitteln? Gibt es vegetarisches Essen? Gibt es Fisch? Er sagt, ja, das gibt's alles, aber ich will Chicken Nuggets. Er sagt, ja, im Fall von Hunger, in Hungerszeiten, wo es nichts anderes gibt, klar, in dem Fall ist es ein Notfall, dann kannst du Haram-Fleisch essen, ja, im Notfall. Aber in dem Fall gibt es vegetarisches Essen, es gibt Fisch, du hast Supermarkt, es gibt tausend andere Alternativen. Der Mitbewohner erzählt, er sagt, nachdem er diese E-Mail bekommen hat, er sagt, also die E-Mail kurz, nein, es ist dir nicht erlaubt, Chicken Nuggets, Haramfleisch zu essen. Nur weil der nächste Halal-Laden 5 Stunden entfernt ist als Beispiel, heißt es nicht, dass du jetzt Haramfleisch essen darfst. Er meinte, als er diese Mail gelesen hat, ist er ausgetickt. Diese Maraja, die wissen nicht, was wir hier, die sitzen in ihren Büros in Najaf und Qom, in ihren gemütlichen Sesseln und die wissen nicht, was wir hier in Europa durchmachen. Wir können froh sein, wenn es dort Strom gibt, dass der Computer funktioniert, damit man antworten kann. Aber sie wissen nicht, was wir in Europa durchmachen. Dieser Mitbewohner erzählt und der Gelehrte hat ihn gefragt, okay, was hat er dann gemacht, was ist passiert? Er sagte, am nächsten Tag ging er zur Cafeteria, hat Chicken Nuggets geholt, Haram Chicken Nuggets geholt. Er ging zu seinem Mitbewohner und sagte, ich werde diese Chicken Nuggets essen, ob mein Marja es will oder nicht. Und hat reingebissen und es gegessen. Das war noch nicht alles. Schaut, was danach passiert ist. Wenn du dich mit Allah subhanahu wa ta'ala anlegst, dann schau, was passiert. Er sagte, am selben Tag waren sie zu Hause und sie haben jeden Tag zusammen gebetet. Er sagte, komm, Gebetszeit, lass uns beten. Er sagt, ach, ich bin heute müde. Bete du schon mal vor, ich werde später beten. Er hat gebetet, 2-3 Stunden später sah er seinen Mitbewohner, die leben zusammen. Er hat gesehen, dass er immer noch nicht gebetet hat. Er meinte, was ist los? Bete, was ist los mit dir? Er sagte, ja, gleich, ich habe noch was zu tun, ich muss noch was erledigen. Er sagte, das erste Mal in seinem Leben hat er ein Gebet absichtlich verpasst an diesem Tag, wo er diese Chicken Nuggets gegessen hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir die Baraka von deinem Leben entfernt, wenn du Haram-Fleisch in deinen Körper reinmachst, dann schau, was mit deinem Leben passiert. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand, der metaphorische Hand der Güte und Barmherzigkeit von dir entfernt, schau, was mit dir passiert. Er sagte, er hat das Gebet verpasst, er hat es nicht gebetet. Und er meinte, der darauffolgende Freitag ist er zu einer Bar gegangen, hat getrunken und wurde betrunken und hat jede Sünde gemacht, die dir einfällt. Der Taufir war weg. Mit was hat es angefangen? Mit einem harmlosen Chicken Nugget. Weil er diese Geduld nicht aufbringen konnte, wie kann ich hier leben ohne Chicken Nuggets und Burger? Und wie oft erleben wir das selber beispielsweise, wenn wir in Restaurants sind, dass Kinder beispielsweise rumschreien, rumpöbeln und was auch immer. Wenn du fragst, was ist los, was ist passiert, wieso schreit er so? Er wollte zu dem Restaurant, aber wir sind hierher gekommen. Das heißt, viele Jugendliche in dieser Generation können mit bestimmten Situationen nicht umgehen. Sie übertreiben extrem, wenn auch nur eine kleine Kleinigkeit kommt. Wenn ein kleines Erschwernis kommt, wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Viele erwarten, dass wir dieses Leben in der Dunya als Paradies bereits leben. Keinerlei Erschwernisse, keinerlei Probleme, nichts darf passieren. Alles muss perfekt laufen, so wie wir es wollen. Und wenn irgendwas passiert, Allah, wieso? Wieso machst du das immer mit mir? Wieso habe ich immer diese Probleme? Was hast du nur gegen mich? Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dieses Leben, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Mulk, Surah 67, Vers 2, er, der den Tod erschaffen hat und das Leben erschaffen hat, auf das er euch prüfe, wer von euch die besten oder die besseren Taten verrichtet. Allah subhanahu wa ta'ala erschuf den Tod und das Leben, um zu schauen, wer von uns die besseren Taten macht. Diese Welt wurde nicht für die Ruhe erschaffen. Diese Welt wurde für die Erschwernisse erschaffen. Eine schöne Begebenheit. Imam Sadr a.s. sagte eins zu seinen Gefährten, wünscht euch nicht das Unmögliche. Und sie sagten, was ist das Unmögliche, o Sohn des gesandten Gottes? Er sagte, dass ihr euch ein Leben ohne Probleme wünscht. Das ist unmöglich. Diese Welt wurde nicht dafür erschaffen, dass wir keine Probleme und Schwierigkeiten und Leid haben. Diese Welt wurde dafür erschaffen. Und manchmal fragen wir uns, warum trifft uns das? Warum haben wir diese Erschwernisse? Warum werden wir in Geld geprüft, in unsere Finanzen, in unserem Ehepartner, in unserer Familie, in unserem Job und so weiter und so fort? Warum immer in diesen Punkten, die sensibel für uns sind? Frage. Stellt euch einen Fußballspieler vor, der sehr gerne Fußball spielt und ein Fußballprofi ist. Sein starkes Bein ist das rechte Bein. Sein schwaches Bein ist das linke Bein. Wenn er einen Trainer hat, einen Coach hat, auf welches Bein wird er ihm überwiegend den Ball spielen? Auf seinen starken Fuß oder auf seinen schwachen Fuß? Was will der Coach? Der Coach will dich trainieren. Er spielt auf deinen schwachen Fuß, auf dein schwaches Bein. Will er dich demütigen? Nein. Will er dich leiden sehen? Nein. Will er, dass du irgendwie Probleme hast? Nein. Er spielt dir auf deinen schwachen Fuß, damit du stärker wirst, damit du trainieren kannst. Allah subhanahu wa ta'ala sieht, unsere Schwäche ist Geld. Er prüft uns mit Geld. Er sieht, unsere Schwäche ist unsere Arbeit. Dass wir uns nicht entscheiden können, Arbeit oder Religion. Er prüft uns in der Arbeit. Er gibt uns einen Arbeitgeber, der uns verbietet, das Gebet zu verrichten. Und will schauen, wie standhaft sind wir jetzt. Er prüft uns in unseren Schwächen. Ein Coach, der den Ball immer auf unseren linken Fuß oder linken Bein spielt, sagen wir, er ist schlecht, er will uns demütigen, er liebt uns nicht, er hasst uns. Wir sagen, nein, er ist ein super Coach. Er will unsere Schwächen ausmerzen. Warum gehen wir mit einem Coach so um, wenn er uns trainiert und uns besser machen will, aber mit Allah subhanahu wa ta'ala, der uns kostenfrei trainiert, der unser Leben besser gestalten will, der uns diese Schwierigkeiten und Probleme gibt, damit wir stärker und besser werden? Oh Allah, wieso hast du mich? Wieso willst du mich jeden Tag demütigen und mir so viele Erschwernisse geben und so viel Leid antun? Anderes Beispiel. Manche geben sehr viel Geld für einen Personal Trainer aus. Sehr viel Geld. Im Monat 200, 300, 400, 500 Euro. Und die Grenze nach oben ist offen. Stell dir vor, du hast einen Personal Trainer. Du gehst hin, du zahlst ihm 1.000 Euro im Monat als Beispiel. Du gehst hin, du willst trainieren, du willst, dass er aus dir eine Maschine macht, so nach dem Motto. Du gehst hin, siehst, er hat einen Sessel vorbereitet. Hier ist Pizza, Cola, Flachbildschirm, Netflix. Setz dich hin, hier, ich habe dir alles bestellt. Komm, wir machen uns jetzt einen schönen Abend. Du sagst, hä, was stimmt nicht mit dir? Gib mir mein Geld wieder. Wieso? Ich mache dir doch etwas Gutes. Hier hast du Pizza, Sessel, Cola, du kannst die neueste Netflix-Serie, Film gucken. Du sagst, nein, ich gebe dir so viel Geld, damit ich schwitze, damit ich leide, damit ich trainiere, damit ich stärker werde. Wenn ich hier diese Sachen haben will, die kann ich auch zu Hause haben. Aber ich gebe extra dafür Geld, damit du mich trainierst. Ich will leiden, ich will schwitzen, ich will Schmerzen haben. Wieso? Weil diese Schmerzen in den Muskeln führen dazu, dass der Muskel wächst. Ja, ohne jetzt großartig in diese Richtung jetzt zu gehen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir wollen das. Hier wollen wir das. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas Leid gibt, etwas Prüfung, etwas Erschwernisse, beschweren wir uns. Das ist so, als wenn wir zum Personal Trainer gehen und ihm 1.000 Euro geben. Er sagt, okay, heb diese Hantel 5 Kilo. Hä? Nein. Warum willst du mich demütigen? Das ist schwer. Mach ich nicht. Und sagt er, ja, du bist doch zu mir gekommen. Du willst doch trainiert werden. Wenn du trainieren möchtest, wenn du besser werden möchtest, musst du leiden, musst du Kraft aufopfern. Dieses Leben ist eine Prüfung. Dieses Leben ist ein Training. Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Coach. Ist der beste Coach, den man haben kann. Er weiß, wo unsere Schwächen sind. Er testet uns in unseren Schwächen, damit wir stärker und immer weiterkommen, damit wir heranwachsen können und zu der besten Schöpfung gehören können. Warum beschweren wir uns dann, wenn uns etwas Leid ereilt? Und wenn dieses Leid schlecht wäre, wenn diese Prüfungen und Erschwernisse schlecht wären, meinte der Prophet, hätte gelitten? Allah liebt seinen Propheten, oder nicht? Keine Schöpfung ist Allah subhanahu wa ta'ala lieber als das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Aber wir sehen keinen Prophet, wurde so sehr gedemütigt und verletzt wie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Heißt es, Gott liebt ihn nicht? Wal'iyadu billah? Nein. Wenn wir uns die gesamte Ahlul Bayt anschauen, alle 14 Ma'sumin, gibt es einen einzigen von ihnen, der ein angenehmes, ruhiges, perfektes Leben hatte? Entweder durch das Schwert getötet oder vergiftet. Unterdrückt durch die Herrscher ihrer Zeit, eingesperrt, unter Hausarrest gestellt, gefoltert, Häuser wurden angezündet von Imam Sadr beispielsweise und so weiter und so fort. Liebt Allah subhanahu wa ta'ala die Ahlul Bayt nicht? Na, doch, natürlich. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, und gemäß einer bekannten Überlieferung, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener liebt, dann ertränkt er ihn im Meer des Leids. Warum? Weil er dich wachsen sehen will, weil er sehen will, wie du stärker wirst. Du wirst nicht stärker, wenn du nicht durch Erschwernisse und Probleme gehst. Sprecht mit der älteren Generation und sagt, wie konntet ihr so werden, wie ihr jetzt seid? Sie werden sagen, ich habe diese Probleme durchgemacht und dieses Erschwernis und das hat mich abgehärtet und das hat mich so und so. Das ist notwendig, das brauchen wir. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was wir brauchen. Erschwernisse im Leben dürfen wir nicht als etwas Schlimmes ansehen. Es ist eine Möglichkeit zu wachsen, auch wenn es schwer ist. Prüfungen können leicht und schwer sein. die Imame der Ahlulbayt, salatullah wassalamu alayhim, wenn wir uns ihr Leben anschauen, was sie durchgemacht haben, wir werden bei der kleinsten Prüfung werden wir zusammengebrochen. Einer unserer Imame, bekannt als Imam al-Ridha alayhi salam, Ali ibn Musa al-Ridha, salatullah wassalamu alayhi, begraben in Mashhad im Iran. Die, die schon mal da waren und das Glück hatten, ihn besucht zu haben, wissen, wovon ich spreche. Imam al-Ridha alayhi salam, meint ihr, er hatte ein einfaches Leben? Harun al-Abbasi schickte einst einen Gouverneur in Medina, der al-Jaludi hieß. Bitte? Genau, al-Jaludi. Der Gouverneur in Medina war Jaludi. Harun al-Abbasi schickte diesen Jaludi mit einer Armee und sagte, stürmt das Haus von Ali ibn Musa und nehmt von den Frauen, die dort sind, alles, was an Güter ist, an Juwelen ist, und nehmt ihnen alle Abayas, also alle Gewänder weg, und lasst ihnen nur ein einziges übrig. Nur ein Gewand lasst es für die Frauen, alles andere sollt ihr nehmen. Alles, was ihr an Güter findet, Juwelen, was auch immer, sollt ihr alles nehmen, lasst ihnen nur ein Gewand übrig. Die Armee kam mit diesem Jaludi, Imam Ridha sah, dass die Leute auf ihn zukommen, er hat alle Frauen in ein Zimmer gemacht, hat die Tür zugemacht, hat sich vor der Tür hingestellt, um die Frauen zu schützen. Dieser Jaludi kam und sagte, ich habe einen Befehl vom Khalifen, wir müssen jetzt in dein Haus rein, alles mitnehmen, was wir finden können, und von den Frauen die Gewänder mitnehmen und nur eins dürft ihr behalten. Er sagte, ich bitte dich, das sind die Töchter des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Er sagte, es ist mir egal, ich habe einen Befehl vom Khalifen. Er sagte, okay, lass mich reingehen, ich hole dir alles. Er sagte, nein, wir haben den Befehl, das Haus zu stürmen. Er sagte, ich verspreche dir, ich garantiere dir, lass mich reingehen, ich hole dir alles, was du willst, alle Güter, Juwelen, die Abayas, nehme ich alles und gib sie dir. Er sagte, okay, geh und hol diese Sachen. Der Imam a.s. ging rein, hat alles eingesammelt und hat es ihm übergeben. Wann wurde unser Haus mal gestürmt und unsere Sachen mal weggenommen? Es gibt Geschwister, ja, das gilt speziell an die Jugendlichen, die sich beschweren, dass ihre Eltern sie zum Gebet auffordern und sagen, ey, komm jetzt beten, bete, bete. Es gibt konvertierte Geschwister, die heimlich jahrelang im Badezimmer beten müssen, damit die Eltern es nicht herausfinden, damit sie keinen Ärger bekommen. Es gibt ein 16-jähriges Mädchen, was konvertiert ist. Sie sagt, ich muss im Badezimmer beten, weil mein Vater gesagt hat, wenn er mich beten sieht, schmeißt er mich von zu Hause raus. Sie ist 16 Jahre alt, wo soll sie hingehen? Es gibt einen Bruder, der konvertiert ist, der sagt, mein Vater sagte zu mir, wenn ich dich beten sehe, dann schlage ich dich. Ich dachte, er hat es nur so gesagt. Ich dachte, er meint es nicht ernst. Ich habe gebetet, er kam und hat mich grün und blau geschlagen. Er hat mich verprügelt. Seitdem musste ich immer im Bad leise versteckt beten. Diejenigen, die solche Eltern haben, die sagen, kommt zum Gebet, seid dankbar dafür. Wisst ihr, dass es Leute gibt, Jugendliche gibt, die von sich aus die Religion entdeckt haben, die beten möchten, aber die Eltern erlauben es ihnen nicht. Was ist das für eine schwierige Prüfung für sie? Was ist mit den Schwestern, die Kopftuch anziehen wollen? Sie sind konvertiert, sie wollen den Hijab anlegen. Die Eltern sagen, wenn du den Hijab anziehst, kenne ich dich nicht mehr. Dann bist du nicht mehr meine Tochter. Dann schmeiße ich dich von zu Hause raus. Was ist das für eine schwere Prüfung? Und wir beschweren uns, wenn unsere Eltern sagen, komm, mach jetzt Fernseher aus, Gebetszeit ist angebrochen. Ich möchte nicht jetzt beten, ich will noch zu Ende gucken und so weiter und so fort. Seid dankbar, dass ihr Eltern habt, die euch auf dem Weg des Islams bringen. Übrigens, um diese Geschichte weiterzuführen von Imam Ridha a.s., diese wird berichtet in Uyun Akhbar Ridha von Imam Sheikh al-Saduq. Dieser al-Jaludi, einige Jahre später, ihr wisst, erstmal war Harun al-Abbasi, danach kam sein Sohn, al-Ma'mun, und er hat ja Imam Ridha als Wali al-Ahd eingesetzt, als designierten Nachfolger, sag ich mal, eingesetzt. Die Geschichte kennt ihr, haben wir in der Biografie über Imam Ridha ausführlich besprochen. Imam Ridha saß eines Tages in Khurasan, also später, einige Jahre später, saß in Khurasan neben diesem Ma'mun, und dieser Jaludi wurde hereingebracht. Er hat etwas getan und der abbasidische Khalif wollte ihn exekutieren, wollte ihn töten, wollte ihn enthaupten. Imam Ridha a.s., als er ihn sah, er hat ihn natürlich wiedererkannt. Das ist derjenige, der vor einigen Jahren unser Haus stürmen wollte, der unsere Juwelen und Abayas, übrigens, diese Abaya, nur eine wurde übrig gelassen, das heißt, die Frauen konnten immer nur, eine einzelne konnte immer nur beten. Sie mussten sich abwechseln, weil sie nur noch ein Gewand hatten für das Gebet. Erstmal musste eine beten, wenn sie fertig war, die andere, wenn sie fertig war, die andere, weil sie nur noch ein Gewand hatten. Imam Ridha a.s. hat diesen Jaludi erkannt. Er saß neben Ma'mun al-Abbasi. Er drehte sich zu ihm, er flüsterte ihm etwas zu. Er sagte, ja, schau mal, ich weiß, dieser Jaludi, er hat uns das und das angetan, aber ich bitte dich, vergib ihm. Ich bitte dich, lass ihn am Leben. Dieser Jaludi kam herein, er sah Imam Ridha da, er sah Al-Ma'mun da, Er wusste, er wird sich 100% an mich rächen. Das passiert, wenn man die Ahlul Bayt a.s. nicht kennt. Wenn man nicht weiß, was für ein Herz die Ahlul Bayt a.s. haben. Er kam rein, er sah nur, dass Imam Ridha ihm etwas zugeflüstert hat. Er dachte, okay, er will sich jetzt 100% an mich rächen. 100% hat Imam Ridha dem abbasidischen Khalifen al-Ma'mun etwas gesagt, dass er mich jetzt töten soll. Was hat er gemacht, dieser Jaludi? Er ging zu al-Ma'mun. Er sagte, ich bitte dich bei diesen Jahren, in denen ich deinem Vater Harun gedient habe, ich bitte dich bei diesen Jahren, mach genau das Gegenteil, was Ali ibn Musa gesagt hat. Was hat Imam Ridha gesagt? Er sagte, vergib ihm, verzeih ihm. Das ist Ahlul Bayt, das ist die Karama von Ahlul Bayt a.s. Er sagte, mach genau das Gegenteil, was Ali ibn Musa gesagt hat. Er hat ihn nicht gehört, er hat ihn nur flüstern gehört. Harun sagte, weißt du, was Ali ibn Musa gesagt hat? Er sagte, was? Er sagte, ich soll dir vergeben und dich leben lassen. Aber ich respektiere nun deinen Wunsch, ich mache genau das Gegenteil. Soldaten, kommt, enthauptet ihn. Sie kamen, haben ihn enthauptet. Das ist das Ende derjenigen, die nicht die Karama der Ahlul Bayt a.s. kennen. Die Ahlul Bayt a.s. gingen gut mit ihren Freunden, aber genauso gut auch mit ihren Feinden um. Sie haben vergeben. Das war beispielsweise Imam Ridha a.s. Die Erschwernisse, die er durchmachen musste. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Deshalb dürfen wir Erschwernisse niemals als Probleme sehen. Niemals als etwas sehen, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns demütigen will. Womit Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas Schlechtes antun will. Nein, jedes Problem, jedes Erschwernis, jedes Leid, was du in deinem Leben hast, ist eine Möglichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala, was er dir gibt, womit er dir sagt, das ist etwas, womit du stärker werden kannst. Das ist etwas, womit du wachsen kannst. Das ist etwas, womit du vollkommener werden kannst. Das ist etwas, womit du mir näher kommen kannst. Weil nichts ist schlimmer als ein Diener, der keinerlei Probleme hat und Allah subhanahu wa ta'ala vergisst. Und gar nicht mehr an Allah subhanahu wa ta'ala denkt. Aber derjenige, der vielleicht die ganze Zeit Probleme hat, als Beispiel, er wird die ganze Zeit eine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und die Prüfung besteht dann darin, dass wenn er mal keine Probleme hat, ob er dennoch an Allah subhanahu wa ta'ala denkt oder nicht. Deshalb, zweiter Punkt, den wir jetzt erwähnen, dass diese jugendliche Generation nicht mit schwierigen Situationen umgehen kann. Aber wenn wir diese Punkte berücksichtigen, dann wird es uns inshallah leichter fallen. Der dritte Punkt, definitiv eine Schwäche, ist die mentale Gesundheit der Jugendlichen heutzutage. Die mentale Stabilität, könnte man sagen. Oder allgemein die mentale Gesundheit der Jugend von heute. Wir sehen sehr viele Jugendliche, die in Depression verfallen. Sehr viele Jugendliche, die teilweise auch wirklich Selbstmordgedanken haben. Und das nicht nur Nicht-Muslime, auch muslimische Jugendliche sind davon betroffen. Keiner soll denken, nur weil jemand Muslim ist, ist er automatisch bewahrt vor all dem Problem. Nein. Auch muslimische Jugendliche schreiben mir regelmäßig und sagen, ich habe manchmal Selbstmordgedanken, weil ich diese und jene Probleme habe, Probleme mit Eltern beispielsweise, die Eltern verstehen mich nicht, sie unterdrücken mich. Auch das sind Probleme der Jugend beispielsweise, dass wir die mentale Situation oder die mentale Gesundheit, dass diese nicht stabil ist. Warum? Eines der wesentlichen Gründe für unsere mentale Instabilität ist Social Media. Hier kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück. Solche Sachen wie Instagram, TikTok, allgemein Social Media, zerstört die mentale Gesundheit der Jugend. Jetzt mag manch einer sagen, Moment mal, du hast doch selber TikTok und Instagram und so weiter. Ja, wir sagen, diese Instrumente kann man gut einsetzen, man kann sie aber auch schlecht einsetzen. Darum geht es. Es geht um das verantwortungsvolle, den verantwortungsvollen Umgang mit Social Media. Das ist das Wichtige. Es gibt Leute, die sind konvertiert durch Social Media, die haben den Islam durch Social Media kennengelernt. Es gibt Leute, die haben das Gebet durch Social Media kennengelernt, lernen oder haben gelernt, wie man richtig betet durch Social Media. Das hat seine Vorteile, aber wir müssen lernen, es richtig einzusetzen. Viele Jugendliche setzen es jedoch falsch ein. Wie? Indem sie keinerlei sinnvollen Sachen machen. Wie gesagt, sie scrollen sinnlos mehrere Stunden durch irgendwelche Apps hin und her. Und das ist wirklich wie so ein Zirkel. Erstmal TikTok, dann Instagram, dann YouTube, dann WhatsApp. Dann wieder Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Man schreibt, antwortet, guckt da, scrollt da. Mehrere Stunden vergehen so, ohne dass man irgendetwas gemacht hat. Brüder, Schwestern, zahlreiche Jugendliche haben starke psychische Probleme durch Instagram beispielsweise. Sie sehen, andere Leute sind erfolgreich, machen schöne Bilder, kriegen so viele Likes. Aber mein Selfie bekommt gar nicht so viele Likes. wie das von einem guten Freund von mir beispielsweise. Es gibt Jugendliche, die stürzen sich ins Verderben, in den Tod auf der Suche nach dem perfekten Selfie. Habt ihr sicherlich schon öfters mal in den Nachrichten gehört. Jemand klettert auf einen Berg, auf irgendeine Bergspitze, irgendwo an einer Klippe, hält sich fest, will irgend so ein krasses Selfie machen, rutscht aus, stürzt ab und ist tot. War es das wert? War es wert, dass du dein Leben verloren hast für ein Bild, womit du dann einige Likes generieren willst? War es das wert? Andere hüpfen auf Züge, auf U-Bahn, auf Gleise, spielen sie da auf Gleise, auf der Jagd nach dem absoluten Kick, nach dem besten TikTok-Video, nach dem besten Bild. Und kaum versehen sie sich, der Zug fährt los und sie stürzen herunter, kommen in Berührung mit der Starkstromleitung beispielsweise, sterben daraufhin. War es das wert? Viele setzen inzwischen ihr Leben tatsächlich ein, um beispielsweise ein schönes Bild für Instagram zu haben, um ein lustiges Video für TikTok zu haben. Manche stellen ihre eigenen Eltern bloß, nur damit sie ein lustiges Video für TikTok haben, womit sie Likes bekommen. Deine eigenen Eltern, die dich erzogen haben, werden bloßgestellt von dir, mit einer versteckten Kamera, was auch immer, sodass die ganze Welt über deine Eltern lachen kann, nur damit du ein paar Likes bekommst. Ist das, was der Islam uns aufgetragen hat? Wal'a'adhu billah? Sicherlich nicht. Das heißt, in dem Fall obliegt es uns, dass wir genau darauf aufpassen, dass wir Social Media verantwortungsbewusst nutzen, dass wir uns selber Ziele setzen und sagen, am Tag nicht länger als eine Stunde, nicht länger als zwei Stunden als Beispiel. Ich beobachte das, ich schaue mir an, was ich denn da mache. Wenn ich bestimmte islamische Seiten beispielsweise betreue, arbeite dran. Wenn du bestimmte sinnvolle Sachen machst, arbeite dran. Wenn du ein Vorbild für andere damit sein kannst, ihnen Wissen vermitteln kannst, arbeite dran, mach weiter. Aber stell dir vor, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir, du hast nur noch 2 Monate zu leben. Frag dich in diesem Augenblick, ist es mir wichtig, wie viele Likes mein Bild auf Instagram generiert oder nicht? Ich habe noch 2 Monate zu leben, was mache ich dann? Wenn der Arzt uns jetzt sagen würde, ihr habt noch 2 Monate zu leben, inshallah habt ihr alle ein langes, gesundes Leben, aber stell dir vor, der Arzt sagt, du hast nur noch 2 Monate zu leben. Würden wir dann immer noch auf der Jagd nach dem besten Instagram-Bild gehen? Wir wissen, das hat keinerlei Bedeutung. Wozu soll ich mein Leben verschwenden? Im Gegenteil, ich versuche die letzten Tage und Wochen mit meinen Eltern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu verbringen. Social Media ist mir dann sowas von egal, weil ich weiß, das ist keine reale Welt. Social Media ist eine Welt, die Trügschlüsse, die betrügt. Sie betrügt uns und wir fallen darauf rein. Und viele Jugendliche fallen darauf rein. Aber wenn uns gesagt wird, ihr habt nur noch 2 Monate zu leben, dann wissen wir, worauf es ankommt. Das heißt, man könnte sagen, wenn du davor bist, einen Instagram-Beitrag zu machen, beispielsweise, stell dir die Frage, wenn der Arzt mir sagen würde, in 2 Monaten würde ich sterben, würde ich das immer noch machen oder nicht? Wenn ich sagen würde, ja, ich würde es dennoch tun, dann bedeutet es ist etwas Sinnvolles, was für mein Jenseits auch gut ist. Dann will ich etwas für mein Jenseits sammeln, dann mache ich es, dann mach es. Wenn du dir aber denkst, nein, das ist nur ein Selfie aus diesem Winkel, aus dieser Seite, mein Blick geht genau schräg nach oben, 45 Grad, damit genau mein Schokoladendings getroffen wird, ich mache diese Pose, damit es genau die Likes generiert, wie bei meinem besten Freund oder beste Freundin, warum hat sie so viele, ich will auch so coole Bilder machen, ich nutze diesen und jenen Filter, ist das relevant für dich in Angesicht des Todes? Sicherlich spielt das dann überhaupt keine Rolle mehr für dich. Deshalb sollten wir auf unsere mentale Gesundheit achten, dass wir nicht so gestresst sind, dass wir geduldiger werden, weil diese Generation hat definitiv und ohne Zweifel sehr, sehr großes Potenzial. Diese Generation hat Möglichkeiten, die keine andere Generation zuvor hatte. Wir haben ein iPad, wir haben ein Smartphone, wir haben Zugriff zum weltweiten Wissen. Alles, was wir wissen wollen, innerhalb von wenigen Sekunden können wir es haben. Alles, was wir machen wollen, dafür gibt es YouTube-Tutorials. Das Potenzial ist so gewaltig wie noch nie. Die Jugend von heute hat solch ein gewaltiges Potenzial wie keine andere Generation zuvor. Aber dennoch sehen wir, was verwunderlich ist, dass es dennoch dass dieses Potenzial nicht ausgeschöpft wird, was schade ist. Deshalb sollten wir uns in erster Linie, unsere Umgebung, unsere Jugendlichen darauf anhalten, zu sagen, nutzt dieses Potenzial, diese Kraft, diese Kreativität, diese Möglichkeiten, die ihr habt, nutzt sie, setzt sie für etwas ein, weil diese Zeit wird vergehen und dann werdet ihr nicht mehr die Möglichkeit haben, die ihr jetzt habt. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen die Möglichkeit geben, in seinem Dienste, inshallah, zu stehen, sowohl in jungem Alter, speziell, als auch im älteren Alter, im Allgemeinen, inshallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.